Filmmusik zu Legenden der Leidenschaft, geschrieben von James Horner. Und das war das Philharmonische Orchester von Prag.
NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Und heute beginnen wir mit einem richtigen Wälzer für unsere Verhältnisse. 15 Folgen lang, 3 Wochen lang hören Sie die Geschichte des Chevalier de Grieux und der Manon Lescaut, gelesen von Peter Lieg. In der Übersetzung von Hans Reisinger, ein Roman von Antoine-François Prévost, der weit meist als Abbe Prévost bezeichnet wurde. Das Buch ist 1731 erschienen und ist ein ganz großer Liebesroman, der nicht nur Schriftsteller, die nachgefolgt sind, inspiriert hat, sondern auch viele Komponisten. Daher werden Sie den Namen Manon Lescaut kennen, Jules Massenet oder Giacomo Puccini und sogar Hans-Werner Henze haben den Stoff vertont. Manon Lescaut, man hat sie damals in der Zeit, als das Buch reflektiert wurde, als femme fatale, als sehr mutige Frau angesehen, und gleichzeitig erzählt das Buch auch von einem neuen Selbstbewusstsein des dritten Standes, Vorbote der Emanzipation. Der Rest ist Geschichte. 60 Jahre später mündete all das in der Französischen Revolution. Als das Buch erschienen ist, 1731, da war es ein Skandalbuch, musste in Holland herauskommen, weil dort die französische Zensur keinen Zugriff hatte. Hören Sie Peter Lieg mit der ersten Folge, Manon Lescaut.
Ich muss den Leser in die Zeit meines Lebens zurückversetzen, als ich dem Chevalier de Grieux zum ersten Mal begegnete. Das war ungefähr 6 Monate vor meiner Abreise nach Spanien. Es kam nur selten vor, dass ich meine Einsamkeit verließ. Aber dann und wann nötigte mich doch die Sorge für meine Tochter zu kleinen Ausflügen, die ich immer nach Möglichkeit abkürzte. So war ich denn auf ihre Bitte auch eines Tages nach Rouen gefahren, um vor dem obersten Gericht der Normandie in einem Erbschaftsprozess, mein Großvater mütterlicherseits hatte gewisse Liegenschaften hinterlassen und ich hatte meine Anrechte an meine Tochter abgetreten, ihre Sache zu verfechten. Auf dem Rückweg über Évreux, wo ich zuerst übernachtete, kam ich tags darauf um die Mittagszeit nach dem 5 bis 6 Meilen entfernten Passy. Zu meiner Verwunderung fand ich bei meiner Ankunft den ganzen kleinen Ort in Aufruhr. Aus allen Häusern kamen die Einwohner herausgestürzt und strömten in Menge vor die Tür einer elenden Schenke, vor der 2 Planwagen hielten. An den noch vorgespannten, vor Anstrengung und Hitze dampfenden Pferden konnte man sehen, dass die beiden Fuhrwerke eben erst eingetroffen waren. Ich blieb einen Augenblick stehen, um mich nach der Ursache des Trubels zu erkundigen, konnte aber von dem schaugierigen Volk nur wenig Aufklärung erlangen. Niemand achtete meiner Frage, alles drängte nur immer wüst auf die Schenke zu. Endlich erschien in der Tür ein Soldat mit umgehängtem Bandelier, die Muskete über der Schulter. Den winkte ich zu mir heran und bat ihn, mir zu sagen, was denn die Gemüter so errege. »Nichts Besonderes, mein Herr«, erwiderte er. »Nur 1 Dutzend Freudenmädchen, die ich mit meinen Kameraden nach Havre de Grâce bringe, wo sie nach Amerika eingeschifft werden sollen. Es sind ein paar hübsche Dinger dabei. Und das ist es wahrscheinlich, was die Neugier der guten Bauern hier stachelt.« Ich wäre nach dieser Erklärung weitergegangen, hätte mich nicht das Geschrei einer alten Frau zurückgehalten, die Hände ringend aus der Schenke trat und rief, »Das sei ja doch barbarisch!« Das könne man nur mit Grauen und Mitleid anschauen. Wovon reden Sie denn, fragte ich sie. Ach, mein Herr, gehen Sie nur hinein, entgegnete sie, und sehen Sie selber, ob einem der Anblick nicht das Herz brechen kann. Die Neugier trieb mich, aus dem Sattel zu steigen. Ich gab das Pferd meinem Reitknecht zu halten, bahnte mir meinen Weg durch die Menge, trat ein und erblickte in der Tat etwas sehr Ergreifendes. Unter den zu 6 um die Taille zusammengeketteten Mädchen war eine, deren Erscheinung und ganze Art so wenig zu ihrer Lage passten, dass ich sie unter anderen Umständen für eine Dame von höchstem Rang gehalten hätte. Ihre Niedergeschlagenheit, die Unsauberkeit ihrer Wäsche und Kleidung vermochten ihrer Schönheit so wenig anzuhaben, dass ihr Anblick mich mit Achtung und Mitleid beseelte. Trotzdem war sie bemüht, sich, soweit es die Kette zuließ, abzuwenden um ihr Gesicht den Blicken der Neugierigen zu entziehen. Diese Bewegung war so natürlich, dass sie von wahrer Sittsamkeit eingegeben schien. Da die 6 Hüter dieses unglücklichen Trupps im gleichen Raum waren, nahm ich ihren Anführer beiseite und fragte ihn nach dem Schicksal dieses schönen Mädchens. Er wusste nur wenig zu berichten. »Wir haben sie«, sagte er, »auf Befehl des Herrn Polizeipräsidenten aus dem Hospital geholt. Es wird wohl nichts Gutes sein, weswegen sie da eingesperrt war. Ich habe sie unterwegs mehrmals befragt. Sie verweigert hartnäckig jede Antwort. Ich habe zwar nicht Befehl, sie schonender zu behandeln als die anderen, aber ich lasse ihr gegenüber immer einige Rücksicht walten, weil sie mir doch etwas Besseres zu sein scheint. Dort ist ein junger Mann«, fügte er hinzu, »der Ihnen gewiss besser sagen könnte als ich, was sie ins Unglück gebracht hat. Er folgt ihr schon seit Paris und hört fast keinen Augenblick auf zu weinen. Er muss ihr Bruder oder ihr Geliebter sein.« Ich wandte mich der Ecke zu, wo der junge Mann saß. Er schien in tiefes Brüten versunken. Nie sah ich ein beredteres Bild des Leidens. Er war sehr schlicht gekleidet, aber einen Mann von Geburt und Erziehung erkennt man auf den ersten Blick. Ich näherte mich ihm, er erhob sich. Und aus seinen Augen, seiner Gestalt und allen seinen Bewegungen sprach etwas so Feines und Edles, dass sich sogleich ein herzliches Wohlwollen in mir regte. »Ich möchte Sie nicht belästigen«, begann ich, mich neben ihn setzend. »Aber ich habe den lebhaften Wunsch, Näheres über dieses schöne Geschöpf zu erfahren, das so gar nicht für die traurige Lage geschaffen scheint, in der ich es sehe. Würden Sie wohl die Güte haben, diesen Wunsch zu erfüllen?« Er erwiderte freimütig, er könne mir nicht sagen, wer sie sei, ohne sich selber zu entdecken. Und er habe triftige Gründe, unerkannt bleiben zu wollen. So viel kann ich Ihnen jedoch verraten, und es ist auch den Elenden da, er wies auf die Soldaten, kein Geheimnis. Ich liebe sie mit einer rasenden Leidenschaft, die mich zum unglücklichsten aller Menschen macht. Ich habe in Paris alles aufgeboten, um ihre Freiheit zu erwirken, aber Bitten, List und Gewalt waren umsonst. So beschloss ich, ihr zu folgen. Und sei es bis ans Ende der Welt. Ich gehe mit ihr nach Amerika. Was aber die ärgste Unmenschlichkeit ist, diese feigen Schufte, er meinte die Soldaten, wollen mich nicht in ihre Nähe lassen. Mein Plan war, sie ein paar Meilen weit von Paris offen anzugreifen. Ich hatte mich mit 4 Menschen zusammengetan, die mir für eine beträchtliche Summe ihren Beistand zusicherten. Die Gauner haben mich im Stich gelassen und sind mit meinem Geld davon. Allein konnte ich mit Gewalt nichts ausrichten. Ich streckte die Waffen und bot den Leuten eine Belohnung, wenn sie mich wenigstens mitkommen ließen. Aus Habgier willigten sie ein. Aber jedes Mal, wenn ich mit meiner Geliebten ein paar Worte sprechen wollte, verlangten sie aufs Neue Bezahlung dafür. In kurzer Zeit war meine Börse erschöpft. Und jetzt, wo ich ohne einen Sou bin, haben sie die Rohheit, mich brutal zurückzustoßen, wenn ich mich ihr nur einen Schritt nähere. Erst vor einem Augenblick, als ich es trotz ihrer Drohungen wagte, hatten sie die Frechheit, ihre Flintenläufe auf mich zu richten. Um ihre Habsucht zu befriedigen und ihnen wenigstens zu Fuß weiter folgen zu können, bin ich gezwungen, ein schlechtes Pferd, das ich bis jetzt ritt, hier zu verkaufen. Obwohl er das alles mit leidlicher Ruhe erzählte, vergoss er am Schluss doch einige Tränen. Dieses Abenteuer erschien mir höchst wunderbar und rührend. »Ich dränge Sie nicht«, sagte ich mir, »Ihre Geheimnisse mitzuteilen. Aber wenn ich Ihnen irgendwie nützlich sein kann, stehe ich Ihnen gern zu Diensten.« »Ach«, entgegnete er, »ich habe nicht den geringsten Hoffnungsschimmer. Ich muss mich meinem Schicksal fügen, so hart es ist. Ich gehe nach Amerika. Dort werde ich wenigstens unbehelligt meiner Liebe leben können. Ich habe einem Freunde geschrieben, der mir in Havre de Grâce behilflich sein wird. Ich bin nur in Sorge, wie ich hinkomme und wie ich«, fügte er mit einem traurigen Blick auf seine Geliebte hinzu, »der Ärmsten unterwegs etwas Erleichterung verschaffen soll. Nun, sagte ich, dieser Sorge will ich ein Ende machen. Hier ist etwas Geld. Ich bitte Sie, nehmen Sie es an. Es tut mir nur leid, dass ich Ihnen nicht auf andere Weise helfen kann. Ich gab ihm 4 Louis d'Or. Und zwar so, dass die Soldaten es nicht bemerkten. Denn ich fürchtete, sie würden ihm sonst ihre Vergünstigungen noch teurer verkaufen. Der Gedanke kam mir, mit ihnen zu verhandeln, um dem jungen Verliebten die Erlaubnis zu erwirken, bis Havre jederzeit mit seiner Angebeteten sprechen zu dürfen. Ich winkte den Anführer heran und machte ihm meinen Vorschlag. Der Unverschämte schien sich nun doch der Sache zu schämen. »Wir wollen ihn ja nicht hindern, Herr, mit dem Mädchen zu reden«, erwiderte er mit verlegener Miene. »Aber er möchte immerzu bei ihr sein, und das ist uns unbequem. Es ist nur gerecht, dass er uns für die Unbequemlichkeit entschädigt. Also sehen wir zu, wie viel es braucht, dass ihr die Unbequemlichkeit nicht spürt.« Er hatte die Stirn, 2 Louis d'Or zu fordern. Ich gab sie ihm auf der Stelle. »Hütet euch aber«, rief ich ihm zu, »dass ihr keine Schufterei begeht. Ich lasse dem jungen Mann meine Adresse, damit er mir alles mitteilen kann, und seid überzeugt, dass ich die Macht haben würde, euch zu strafen.« So kostete mich die Sache 6 Louis d'Or. Die Wärme und Anmut, mit der der junge Unbekannte mir dankte, vergewisserten mich vollends, dass er von guter Herkunft sei und meine Freigebigkeit verdiene. Bevor ich schied, richtete ich einige Worte an seine Geliebte. Sie antwortete mir mit so sanfter, liebenswürdiger Bescheidenheit, dass mir im Weggehen unwillkürlich tausenderlei Gedanken über die rätselhafte Natur der Frauen durch den Kopf gingen. In meine Einsamkeit heimgekehrt, erfuhr ich nichts weiter über den Verlauf dieses Abenteuers. Fast 2 Jahre gingen hin, und ich hatte es schon völlig vergessen, als ein neuer Zufall mir doch noch zu gründlichem Einblick in das Wie und Warum der ganzen Geschichte verhalf. Ich kam gerade mit meinem Zögling, dem Marquis, von London her nach Calais. Wir wohnten, wenn ich mich recht erinnere, im Goldenen Löwen, wo wir durch allerlei Umstände den ganzen Tag und die folgende Nacht festgehalten wurden. Als ich am Nachmittag durch die Straßen ging, glaubte ich, denselben jungen Mann zu sehen, dem ich in Passy begegnet war. Er war sehr ärmlich gekleidet und viel bleicher als damals. Er trug ein altes Felleisen im Arm und schien eben in der Stadt angekommen zu sein. Aber sein Gesicht war zu schön, als dass man ihn nicht leicht wiedererkannt hätte. Es konnte kein anderer sein. »Wir müssen den jungen Mann da ansprechen«, sagte ich zu dem Marquis. Seine Freude war unbeschreiblich, als er nun auch mich erkannte. »Ach, mein Herr«, rief er mir die Hand küssend, »so darf ich doch noch einmal meine unauslöschliche Dankbarkeit bezeugen.« Ich fragte ihn, woher er komme. »Zu Schiff von Havre de Grasse«, erwiderte er, »wohin er vor kurzem aus Amerika zurückgekehrt sei.« »Sie scheinen mir nicht allzu gut bei Geld zu sein«, sagte ich. »Gehen Sie in den Goldenen Löwen, wo ich wohne. Ich werde in einem Augenblick bei Ihnen sein.« Ich kehrte dann auch so bald wie möglich dorthin zurück, voll Ungeduld, Näheres über sein Missgeschick und seine Amerika-Fahrt zu hören. Ich betreute ihn aufs Herzlichste und gab Anweisung, es ihm an nichts fehlen zu lassen. Er wartete nicht erst ab, bis ich in ihn drang, mir seine Lebensgeschichte zu erzählen. »Sie handeln so edel an mir«, sagte er, »dass ich es mir als niedrigen Undank anrechnen würde, etwas vor Ihnen geheim zu halten. Ich will Sie nicht nur mit meinen Schicksalsschlägen und Leiden bekannt machen, sondern auch mit meinen Fehlern und schmählichen Schwächen. Ich bin gewiss, wenn Sie mich auch verdammen, werden Sie mir doch Ihr Mitgefühl nicht versagen können.« Hier muss ich für den Leser anmerken, dass ich die Geschichte dieses Jünglings niederschrieb, unmittelbar nachdem ich sie hörte. Man kann sich also darauf verlassen, dass mein Bericht durchaus wahrheitsgetreu ist. Wahrheitsgetreu bis in die Wiedergabe der Betrachtungen und Gemütsschilderungen, die der junge Abenteurer aufs Natürlichste einflocht. Hier ist also seine Erzählung, der ich bis ans Ende keine Silbe hinzufügen werde. Ich war 17 Jahre und beendete meine philosophischen Studien in Amiens, wohin meine Eltern, die einem der ersten Häuser von P. angehören, mich geschickt hatten. Ich lebte so brav und ordentlich, dass meine Lehrer mich der ganzen Anstalt als Muster priesen. Nicht, als ob ich mich besonders bemüht hätte, solches Lob zu verdienen. Aber ich bin von Natur sanft und ruhig. Ich lernte aus Liebe zum Lernen. Und man rechnete mir als Tugend an, was nur angeborener Abscheu gegen das Laster war. Meine Geburt, mein erfolgreiches Studium und einige äußere Vorzüge hatten mich bei allen ehrenhaften Leuten der Stadt bekannt und beliebt gemacht. Ich bestand mein öffentliches Examen mit so allgemeiner Anerkennung, dass der Herr Bischof, der ihm beiwohnte, mir zuredete, in den geistlichen Stand zu treten, wo ich sicherlich mehr Gelegenheit haben würde, mich hervorzutun, als im Malteserorden, zu dem meine Eltern mich bestimmt hatten. Sie ließen mich bereits das Kreuz tragen, sowie den Namen Chevalier des Grieux. Als die Ferien kamen, rüstete ich mich zur Heimfahrt zu meinem Vater, der mir versprochen hatte, mich bald auf die Akademie zu schicken. Das Einzige, was mir den Abschied von Amiens schwer machte, war, dass ich einen Freund dort zurücklassen musste, mit dem ich immer zärtlich verbunden gewesen war. Er war einige Jahre älter als ich. Wir waren gemeinsam erzogen worden. Da das Vermögen seiner Familie aber sehr klein war, sah er sich genötigt, den geistlichen Stand zu wählen und musste nun der dazu erforderlichen Studien halber noch länger in Amiens bleiben. Er hatte 1000 gute Eigenschaften. Im Verlauf meiner Geschichte werden Sie einige seiner Besten kennenlernen. Vor allem einen Eifer und eine Großmut als Freund, die die berühmtesten Beispiele des Altertums übertreffen. Hätte ich damals seine Ratschläge befolgt, so wäre ich immer tugendhaft und glücklich geblieben. Und selbst als meine Leidenschaft mich schon ins Verderben gestürzt hatte, würde ich doch immer noch einige Reste aus dem Schiffbruch meines Glückes und guten Rufes haben retten können, wenn ich mir seine Vorwürfe zu Herzen genommen hätte. Aber er erntete für seine Bemühungen nichts anderes als den Kummer darüber, dass sie fruchtlos blieben, und den Schmerz, sich von einem Undankbaren, der sie nur als kränkende Zudringlichkeiten empfand, belohnt zu sehen. Ich hatte den Zeitpunkt meiner Abreise von Amiens festgesetzt. Ach, warum nicht für einen Tag früher? Ich hätte meinem Vater meine ganze Unschuld heimgebracht. Gerade einen Tag, bevor ich die Stadt verlassen sollte, sahen wir, als ich mit meinem Freund, der Tiberisch hieß, spazieren ging, die Post von Arras ankommen und folgten ihr bis zum Gasthaus, wo die Wagen hielten. Nichts anderes trieb uns als die Neugierde. Einige Frauen stiegen aus und entfernten sich sogleich. Nur eine, noch ganz junge, blieb allein im Hof stehen, während ein älterer Mann, der anscheinend als Reisebegleiter diente, eifrig damit beschäftigt war, ihr Gepäck aus dem Wagenkorb schaffen zu lassen. Sie erschien mir so reizend, dass ich, der noch nie an die Verschiedenheit der Geschlechter gedacht und noch nie ein Mädchen recht angeschaut hatte, ich, den alle Welt wegen seiner Sittsamkeit und Zurückhaltung bewunderte, mich mit einem Mal bis zur Verzückung entflammt sah. Ich war sonst überaus schüchtern und leicht aus der Fassung zu bringen. Aber in dem Augenblick war diese Schwäche wie verflogen. Und ich näherte mich sogleich der Gebieterin meines Herzens. Obwohl sie noch jünger war als ich, nahm sie meine Artigkeiten ohne Verlegenheit hin. Ich fragte sie, was sie nach Amiens führe und ob sie Bekannte hier habe. Sie erwiderte ganz zutraulich, sie sei von ihren Eltern hergeschickt, um Nonne zu werden. Die Liebe hatte mich in den wenigen Augenblicken, seit sie in meinem Herzen war, schon so durchdrungen, dass ich in diesem Vorhaben einen Todesstoß gegen meine Wünsche sah. Ich sprach zu ihr in einer Weise, die ihr meine Gefühle zu erkennen gab, denn sie war viel erfahrener als ich. Man schickte sie gegen ihren Willen ins Kloster, zweifellos, um ihr den Hang zu den Freuden der Welt auszutreiben, der sich schon bemerkbar gemacht hatte und der hernach all ihr und mein Unglück verschuldete. Ich eiferte gegen die grausame Absicht ihrer Eltern mit allen Vernunftgründen, die meine aufkeimende Liebe und meine scholastische Beredsamkeit mir eingaben. Sie heuchelte weder Tugendstrenge noch Gleichgültigkeit. Nach kurzem Schweigen erwiderte sie, sie sehe voraus, dass sie unglücklich werden würde. Aber es müsse wohl der Wille des Himmels sein, da ihr kein Mittel bleibe, diesem Los zu entgehen. Ihr sanfter Blick, die reizende Trauer, mit der sie das sagte, oder auch mein Schicksal, das mich dem Verderben entgegenriss, ließen mich nicht einen Augenblick mit der Antwort schwanken. Ich beteuerte ihr, wenn sie meiner Ehre und der innigen Zuneigung, die ich schon jetzt für sie fühlte, auch nur ein wenig vertrauen wolle, so würde ich mein Leben daran setzen, sie von der Tyrannei ihrer Eltern zu befreien und sie glücklich zu machen. Ich habe seither schon tausendmal darüber nachgedacht, woher mir in dem Augenblick so viel Kühnheit und eine solche Sprache kamen. Aber man würde ja die Liebe nicht zur Gottheit erheben, wenn sie nicht wundervoll brächte. Ich fügte noch tausenderlei Dringliches hinzu. Meine schöne Unbekannte wusste wohl, dass man in meinem Alter kein Betrüger ist. Sie würde, gestand sie, wenn ich ihr zur Freiheit verhülfe, sich mir tiefer verpflichtet fühlen, als wenn ich ihr das Leben gerettet hätte. Ich wiederholte ihr, dass ich zu allem bereit sei. Aber da ich zu unerfahren war, um mir auf der Stelle etwas Rettendes auszudenken, kam ich über diese allgemeine Beteuerung nicht hinaus, die weder ihr noch mir viel nützen konnte. Schon hatte ja alter Argus sich wieder zu uns gesellt, und meine Hoffnungen waren dem Scheitern nahe, als ihr flinker Kopf der Unfruchtbarkeit des meinigen zu Hilfe kam. Zu meinem Erstaunen redete sie mich beim Erscheinen des Alten mit Vetter an und sagte ganz harmlos zu mir, sie freue sich recht sehr, mich hier in Amiens zu sehen und wolle ihren Eintritt ins Kloster auf morgen verschieben, um das Vergnügen zu haben, mit mir zu Abend zu speisen. Ich ging mit guter Art auf die Liste ein und schlug ihr vor, in einem Gasthof Wohnung zu nehmen, dessen Wirt vor seiner Niederlassung in Amiens lange Jahre Kutscher bei meinem Vater gewesen und mir ganz und gar ergeben war. Ich begleitete sie selbst dorthin, obwohl der alte Beschützer etwas brummte. Mein Freund Tiberge, dem der ganze Auftritt unverständlich sein musste, folgte mir wortlos. Er hatte nichts von unserem Gespräch gehört. Er war im Hof umhergegangen, während ich meiner Schönen von Liebe redete. Da ich seine Tugendstrenge fürchtete, befreite ich mich von seiner Gegenwart, indem ich ihn bat, mir etwas zu besorgen. So hatte ich in der Herberge angelangt, das Vergnügen, mich mit der Königin meines Herzens allein zu sehen. Ich gewahrte bald, dass ich weniger Kind war, als ich geglaubt hatte. Mein Herz öffnete sich tausend Wonnegefühlen, von denen ich nie eine Ahnung gehabt hatte. Eine süße Wärme durchströmte alle meine Adern. Ich war in einer Art Verzückung, die mir für eine Weile die Sprache raubte und nur aus meinen Augen strahlte. Fräulein Manon Lescaut, so nannte sie sich, schien sehr erfreut über die Wirkung ihrer Reize. Ich glaubte zu bemerken, dass sie nicht weniger bewegt war als ich. Sie gestand mir, sie finde mich sehr lieb und würde glücklich sein, wenn sie ihre Freiheit gerade mir zu danken hätte. Sie wollte wissen, wer ich sei. Und als ich es ihr sagte, wurde sie noch herzlicher. Denn da sie selbst von niederer Herkunft war, schmeichelte es ihr, eine so vornehme Eroberung an mir gemacht zu haben. Wir besprachen, wie wir es bewerkstelligen könnten, einander anzugehören. Nach vielem Grübeln fanden wir keinen anderen Ausweg als den der Flucht. Es galt dabei, der Wachsamkeit des Begleiters zu entgehen, der zwar nur ein Diener, aber doch zu berücksichtigen war. Wir verabredeten, ich solle in der Nacht eine Postkutsche besorgen und in aller Frühe, ehe er noch wach wäre, in den Gasthof zurückkehren. Dann wollten wir uns heimlich fortstehlen, geradenwegs nach Paris fahren und uns dort gleich nach der Ankunft trauen lassen. Ich besaß etwa 50 Taler, die Frucht meiner kleinen Ersparnisse, und sie annähernd das Doppelte. Wir unerfahrenen Kinder bildeten uns ein, diese Summe sei unerschöpflich. Und ebenso gläubig bauten wir auf unsere anderen Maßnahmen. Nachdem ich so froh wie noch nie zu Abend gespeist hatte, schied ich, um unseren Plan zur Ausführung zu bringen. Das wurde mir dadurch erleichtert, dass meine wenigen Habseligkeiten schon gepackt waren, weil ich ja am nächsten Tage zu meinem Vater hatte heimkehren wollen. Ich brauchte also nur meinen Koffer wegschaffen zu lassen und einen Wagen für 5 Uhr morgens zu bestellen. Das war die Stunde, wo die Stadttore geöffnet wurden. Aber ich stieß auf ein ungeahntes Hindernis, das ums Haar mein ganzes Vorhaben vereitelt hätte. Tiberge, obwohl nur 3 Jahre älter als ich, war ein früh gereifter Mensch von streng geregeltem Lebenswandel. Er hing mit innigster Liebe an mir. Der Anblick eines so hübschen Mädchens wie Fräulein Manon, mein Eifer, sie zu begleiten, und mein hastiges Bestreben, ihn loszuwerden, hatten einigen Verdruss in ihm erregt. In den Gasthof zurückzukehren, hatte er nicht gewagt, aus Furcht, mich dadurch zu kränken. Aber er war in meine Wohnung gegangen, um mich zu erwarten. Und hier fand ich ihn nun vor, obwohl es schon 10 Uhr abends war. Seine Anwesenheit verdroß mich. Er merkte gleich, wie ungelegen er mir kam. »Ich bin sicher«, sagte er ohne Umschweife, »du hast etwas vor, was du mir verbergen willst. Ich sehe es dir am Gesicht an.« Ich erwiderte ziemlich schroff, ich sei nicht verpflichtet, ihm über alles Rechenschaft abzulegen, was ich vorhätte. »Nun«, gab er zurück, »aber du hast mich immer als Freund behandelt, und als solcher verdiene ich wohl etwas Offenheit und Vertrauen.« Er redete so dringend und so lange auf mich ein, dass ich ihn, dem ich ja noch nie etwas verschwiegen hatte, schließlich zum Vertrauten meiner Leidenschaft machte. Er hörte mich an, mit einer Richtermiene, bei der mir heiß wurde. Ich bereute vor allem, dass ich so unvorsichtig gewesen war, ihn in meinen Fluchtplan einzuweihen. Er sagte, er sei zu sehr mein Freund, um sich dem nicht mit allen Kräften zu widersetzen. Erst wolle er mir noch einmal alles vorhalten, was mich vielleicht davon abbringen könnte. Verzichtete ich aber dann nicht selber auf mein schmähliches Vorhaben, so werde er es zur Kenntnis von Personen bringen, die es vereiteln würden. Hierauf hielt er mir eine ernste Rede, die über eine Viertelstunde dauerte und wieder mit der Drohung schloss, mich anzuzeigen, wenn ich ihm nicht mein Wort gäbe, mich auf Ehre und Vernunft zu besinnen.
Das war der erste Teil der Lesung von Abbe Prévost Manon Lescaut, der erste von 15 Teilen. Morgen geht es weiter.
Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Milat Kupay. NATO-Generalsekretär Rutte hat für ein Ende des Ukraine-Krieges auch Gespräche über die russisch besetzten Gebiete ins Spiel gebracht. Er sagte dem amerikanischen Sender ABC, man müsse zur Kenntnis nehmen, dass Russland einen Teil des ukrainischen Territoriums kontrolliert. Aus der NDR-Nachrichtenredaktion Konstanze Semidey.
Nach einer Waffenruhe werde es um territoriale Fragen und mögliche Sicherheitsgarantien für die Ukraine gehen, so der NATO-Chef. Möglich sei zwischen einer de facto und einer de jure Anerkennung, was die Kontrolle dieser besetzten Gebiete betrifft, zu unterscheiden. Rutte betonte aber, die Ukraine sei ein souveräner Staat, der seine geopolitische Zukunft selbst bestimme. US-Präsident Trump hatte hinsichtlich des Treffens mit seinem russischen Kollegen Putin am Freitag einen Gebietstausch ins Spiel gebracht. Der ukrainische Präsident Zelensky lehnt das vehement ab. Er ist bislang nicht zu dem Treffen geladen. Heute wollen auch die EU-Außenminister über die Ukraine sprechen.